Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du vom Tod erstanden bist und hast dem Tod zerstört seine Macht und uns zum Leben wiederbracht. Halleluja. Im Zeichen der Auferstehung Jesu feiern wir Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Lob soll in diesem Gottesdienst laut werden, darüber, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und uns damit Leben schenkt, das über den Tod hinausgeht. Herzlich willkommen. Gleichzeitig verabschieden wir heute unseren Bruder Eberhard Schwarz. Das ist für viele Menschen ein trauriger Abschied, weil wir sie nicht gerne hergeben. Und das ist kein Satz, der sich der Höflichkeit verdankt, sondern ich glaube, aus vielen Herzen heute tief gesprochen ist, weil wir sie gerne hergeben. Aber wir wollen Ihnen in diesem Gottesdienst sagen, für die Jahre Ihres Dienstes in der Kirche und ganz besonders hier an diesem Ort, in diesem Kirchgebäude, Ihnen danken für den Einsatz Ihrer Gaben und Ihrer Liebe. So begrüßen wir Sie zusammen mit Ihrer Familie, allen, die sich auf den Weg gemacht haben, um heute hier bei uns zu sein. Gott segne unser Singen, unser Beten und unser Hören auf sein Wort. Der Wochenspruch, der uns durch diese Osterwoche begleitet, Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und nun wollen wir singen: Auf mein Herz mit Freuden, nimm wahr, was heut geschieht. Bitte schön.
lasst uns im Wechsel und in ganzen Versen den Psalm 100 beten. Wir beten ihn in zwei Gruppen. Die eine größere Gruppe beginnt hier auf der Lesepultseite und wir stimmen mit ein.
Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden.
Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennet, dass der Herr Gott ist.
Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben.
Danket ihm,
lobet seinen Namen.
Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für.
Jesus Christus, öffne uns den weiten Horizont deiner Auferstehung. Lass uns staunen über das Leben, das den Tod zerbricht und das Hoffnung sät in den Acker der Erde, in unser Leben. So will ich mich freuen über deine Auferstehung, auch unter Tränen. So will ich dir singen, auch wenn es mir die Stimme verschlagen kann. Und ich will dich loben, über alle Vernunft hinaus, bei dir finde ich das Leben. Amen. Miteinander und füreinander beten wir in der Stille weiter. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Als Schriftlesung hören wir heute die Verse 6 bis 9 aus Jesaja 25. Es heißt dort: Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berg allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zeit wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berge. Moab aber wird zertreten werden. An seinem Ort wie Streu in die Mistlache getreten wird. Und wenn es auch seine Hände darin ausbreitet, wie sie ein Schwimmer ausbreitet, um zu schwimmen, so wird doch der Herr seinen Hochmut niederdrücken, trotz allen Mühens seiner Hände. Und deine hohen, steilen Mauern hat er gebeugt, erniedrigt und in den Staub zu Boden geworfen. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Wir singen das Lied 101, Christ lag in Todesbanden, die Verse 1, 4 und 6.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen Ostermontag steht im ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, im 15. Kapitel, die Verse 50 bis 58. Das sage ich aber, liebe Schwestern und Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, im Landpfarrhaus ist Taufe und es geht hoch her. Die Gäste kommen und gehen. Zu später Stunde erscheint ein letzter Amtsbruder, den etwas aufgehalten hat. Er wird begrüßt mit großem Hallo und muss alle Toasts, in diesem Fall Schnäpse, nachholen. Auch von den Folgenden lässt er keinen aus. Als sich am frühen Morgen die Runde auflöst, ist er nicht mehr ansprechbar. Was soll man mit ihm machen? Alle Betten und Sofas sind belegt. Der Gastgeber weiß Rat. Im Nebenhaus hat der Sargmacher seine Werkstatt. Dort stehen die schönsten Särge reihenweise. Also nimmt man ein paar Decken und Kissen und legt den schlafenden Kollegen sorgsam in eines dieser Möbel. Am nächsten Morgen erscheint er zum Frühstück in düsterer Stimmung, schlürft seinen Kaffee und sagt kein Wort. Was hast du denn, fragt man endlich. Hast du nicht gut geschlafen? Geschlafen? Geschlafen habe ich ganz gut, aber das Aufwachen. Ich mache die Augen auf und sehe nach rechts, lauter leere Särge. Ich schaue nach links, ebenfalls lauter leere Särge. Mensch, denke ich, nun hast du in deinem Zustand tatsächlich die Auferstehung verschlafen. Die Auferstehung verschlafen. In einem seiner Stücke hat Dürrenmatt diesen Gedanken abgewandelt durchgespielt. Dort ist die Hauptperson ein Mensch, der zwar auferstanden ist, der aber nicht bemerkt, dass er den Tod überwunden hat, der überhaupt nicht erschüttert ist, etwas verschlafen zu haben, der nicht bemerkt, dass eine Brechung in seinem Leben liegt. Es ist einer, der weiterlebt, als wäre nichts geschehen. Die Idee dieses Stückes sei die Geschichte eines Mannes, der aufsteht und seine Auferstehung nicht glaubt, schreibt der Schweizer Pfarrersohn Friedrich Dürrenmatt. Was dann passiert in diesem Stück, ist eine schreckliche Zuspitzung alles Alten. Nichts Neues ist da, nichts hat sich verändert. Seine Beziehungen, seine abstoßenden Verhaltensmuster, alles wiederholt sich aufs Fürchterlichste und aufs Gleichgültigste. Schlimmer noch, es gibt weder Veränderung noch Verwandlung. Auch die Gewalt, die menschliche Brutalität kommt nicht aus ihren Kreisläufen. Die Liebe bleibt vergiftet, die Freundschaft ebenso. Die Kränkungen haben sich festgesetzt und setzen sich grotesk in alle Ewigkeit fort. Der Auferstandene hat weder gespürt noch gesehen noch begriffen, dass ihn etwas verwandelt hat, dass ihm etwas geschenkt war. Der Tod hat dann doch noch seinen Triumph, trotz Auferstehung. Wer rettet uns aus solchen Kreisläufen? Anders ist es in den biblischen Erzählungen. Dort ist bis auf diesen einen keiner und keine auferstanden von den Toten. Lazarus vielleicht oder das Töchterchen des Jairus. Ich will nichts Falsches sagen. Es ist kompliziert mit Ostern. Auch einige Leute in Korinth waren der Ansicht, sie seien schon auferstanden, spirituell. Und Ostern sei ohnehin etwas, was man nur symbolisch brauche. Und Ostern sei eben nicht dieser grundlegende schöpferische Akt, der sich unseren Möglichkeiten entzieht und der so wesentlich, so relevant ist wie die Schöpfung im Anfang aller Dinge selber. Dass wir da sind, dass es diese Welt gibt, dass es sie und mich gibt und uns, das entzieht sich wie Ostern unseren Möglichkeiten. Es ist eine reine Gabe ohne unser Zutun. Womit wir es bei Paulus zu tun haben, das ist die Folge der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Die Folge, eine Verwandlung in der Begegnung mit Ostern. Thomas Hürlimann, noch so ein Schweizer Autor, nennt es so, Verwandlung. Saulus trifft ein strahlendes Licht, er stürzt zu Boden, er ist verwandelt. Das Gleiche gilt für den Aussätzigen, der nicht etwa gesundet, nein, plötzlich ist er ein neuer, ein verwandelter Mensch. Und mit einem Mal ist eine Jungfrau Mutter, das Wasser Wein, der Wein Blut, Gott tot und der Tote steht auf. Nein, diese Wandlung kann unser Verstand nicht fassen. Veränderungen können wir befördern und beobachten. Verwandlungen nicht, sagt Hürlimann. Veränderungen können wir beobachten, Verwandlungen nicht, sagen auch die biblischen Texte. Die Auferstehung von den Toten am allerwenigsten. Sie entzieht sich grundlegend, sogar sprachlich entzieht sie sich uns ein klein wenig vergleichbar mit dem Big Bang. Und doch ist sie das entscheidende, grundlegende Ereignis des Christentums, weil die Auferstehung Jesu von den Toten eine Macht, die größte Macht über Fleisch und Blut, den Tod buchstäblich bis auf die Knochen blamiert. Aufstand gegen die Herren und gegen den Herrn aller Herren, den Tod, sagt noch ein Schweizer, Kurt Martin, dem Tod, eine lange Nase. Noch einmal, die Auferstehung ist keine Verwandlung. Sie ist der neue schöpferische Augenblick. Und in ihrer Folge sind Menschen wie neugeboren, Quasimodo Geniti, so der schöne Name des kommenden Sonntags. Liebe Gemeinde, ich sage Ihnen jetzt kein Geheimnis, auch wenn es meine letzte Predigt im aktiven Pfarrdienst ist. Nein, ich bin ja schon im Ruhestand, habe ich vorher noch gelernt. Sondern ich versuche in meinen Worten zu sagen, wie ich Paulus verstanden habe, wenn er von der Auferstehung spricht. Da ist zuerst er selbst, er mit seiner gelehrten Wahrheit, mit seiner schriftgelehrten Wahrheit, er mit seinem Bios, seiner Lebensgeschichte, er, dem es unvorstellbar ist, dass sich die Gottheit in einem galiläischen Wanderprediger manifestiert. Wie soll das denn sein? In einem sehr frommen jüdischen Wanderprediger allerdings, der provozierend souverän mit dem Gesetz umgeht, der in größter Freiheit, frei wie Gott selber, Menschen freispricht und heilt und Leben wieder in Bewegung bringt. Und Paulus findet das unmöglich. Und Paulus will die Ordnung wiederherstellen und er verfolgt die Anhänger dieses Gekreuzigten, weil sie keine Ruhe geben. Und dann begegnet ihm dieser gefolterte, gekreuzigte, Auferstandene selbst. So wie ein paar andere von solchen Begegnungen berichten, Frauen und Männer. Es gibt einen kleinen literarischen Wettstreit in der Bibel, wer zuerst war. Es ist singulär. Dieses Ereignis ist die aus allen anderen im Leben des Paulus herausragende, unvergleichliche Begegnung. Eine einzigartige Begegnung. Nichts prägt ihn mehr. Aber es bleibt seine persönliche Erfahrung. Und wir gelangen nur über seine Berichte dorthin. Niemals ist dieses Ereignis von ihm in Frage gestellt. Es ist basal. Es ist so grundlegend, dass diese Begegnung vor Damaskus auf einen Schlag sein altes Selbstbild außer Kraft setzt. Ja, dass ihm ein neues Verständnis seiner selbst und seiner Geschichte geschenkt wird und seiner Welt. Er ist immer noch der, der er war mit seinem Herkommen, mit seiner Bildung, mit seinen Lebensleistungen, mit seinen Charakterzügen. Aber er ist es in einem völlig anderen Horizont. Und zwar nicht nur für sich selber, sondern für sein gesamtes Welt- und Menschenbild. Es ist ein geschenkter neuer Anfang. Er wird sich selber neu geschenkt. Er wird anfänglich, sola gratia. Und der Tod ist nicht weg. Aber er sitzt nicht mehr auf der Bank der Sieger. Es ist eine Grundangst, die weg ist. Wenn Paulus von der Auferstehung spricht, dann ist das etwas seltsam Gegenwärtiges. Er spaltet die Auferstehung nicht ab in ein damals in Jerusalem und ein irgendwann in ferner Zukunft. Ganz ungewöhnlich redet er auch von Verwandlung. In einem einzigen Augenblick. So wie er selber verwandelt wurde in einem einzigen Augenblick. Er redet auch davon, dass unsere irdische Existenz, Fleisch und Blut, das Reich Gottes nicht erben können. Wir werden sterben. Alle. Das ist Teil unserer Conditio Humana. Aber zugleich spricht er davon, dass unsere vergängliche Existenz das Unvergängliche anziehen kann. Und er spricht unverhohlen von einem Kampf. Es geht um Sieg oder Niederlage. Tatsächlich um Leben und Tod. Der Tod ist hineingetrunken vom Sieg, sagt er darüber. Darüber jubelt er. Katapino im Griechischen, hineintrinken, schlucken, essen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel, Tod, du bist gefressen. Liebe Gemeinde, es ist banal, es ist ein Kampf und es ist bitter ernst. Und ich muss es so sagen, und es ist nicht vorüber. Es ist der eigentliche Kampf hinter den Kriegen, den Ausbeutereien, den Barbareien, die wir erleben und die viele so furchtbar erleiden. Es geht um Leben und Tod. Liebe Hospital Leonhardt City Gemeinde, in den 27 Jahren, in denen ich nun hier sein und oft auf dieser Kanzel stehen durfte, habe ich Ihnen einiges an Literatur zugemutet. Ziemlich viel Lyrik. Ihr wart geduldig. Das war schön für mich. Aber es war mehr als das. Ich will bei meinem Abschied auch den Grund für diese Überdosis nennen. Im Fluss der Zeit, im Fluss unseres begrenzten Lebens, können wir keinen einzigen Augenblick festhalten. Auch diese vergangenen Jahre nicht. Wie viele Augenblicke, die wir für uns behalten wollten, sind schon auf unseren gemeinsamen Wegen verloren gegangen. Und wir erinnern uns nur mühsam. Wir alle stehen im unbarmherzigen Fluss der Zeit. Und nicht nur deshalb freue ich mich außerordentlich, dass heute Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter aus länger zurückliegenden Zeiten da sind. Das ist wunderbar. Es gibt in uns, in jedem Menschen den Wunsch und immer wieder den Versuch, Momente und Augenblicke festzuhalten. Nicht um den Augenblick stillstehen zu lassen, das wäre der Tod, sondern um dem, was ist, seine Würde zu geben. Es ist der Versuch, dem Leben selber seine Würde zu geben und darin etwas gegen unsere Endlichkeit und gegen den Tod zu setzen. Wir wissen, auch die wertvollsten Momente vergehen, weil wir in der Zeit sind, weil wir Sterbliche sind, weil der Tod uns sticht, weil unser Vergessen und die gnadenlose Zeit, die alles zu Staub macht, die Würde und die Schönheit und die Bedeutung dieser Augenblicke in die Tiefe und ins Nirgendwo reißt. Es ist ein Kampf gegen den Nihilismus, gegen die Bedeutungslosigkeit unseres Daseins und um unsere eigene und ewige Würde. Viele, viele kämpfen ihn. Ich denke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegeheimen, Ludwigstift, Paulinenpark, in den Hospizen, in den Kliniken ringsum, in denen ich manches Mal zu tun hatte. Sie kämpfen in dieser Welt, in denen ein Menschenleben immer weniger zu zählen scheint, mit beeindruckender Tapferkeit gegen unsere Endlichkeit und für unsere Würde. Auch Gedichte, liebe Gemeinde, auch Gedichte gehören wie die Liebe und die Freundschaft und die Musik zu den Bataillonen, die sich gegen den Strom des Nichts wehren. Sie greifen einen Augenblick aus der Zeit heraus und schenken ihm eine Daseinstiefe. Sie schaffen jeden solchen Augenblick neu. Auch die Musik tut das. Und die Malerei und die Architektur, liebe Frau Wagner-Stottier, wie bedeutsam und wichtig ist dieser Ort, den Sie und Ihr Mann Arno Lederer und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns geschaffen haben. Eine Insel, die über das Jetzt dieser umtriebigen Stadt hinausreicht. Gedichte können retten und schaffen neu und stellen sich mit aller Macht gegen den Tod. Und so tun es auch Menschen. Und so will es die Liebe, von der Paulus sagt, sie bleibt. Es blitzt ein Tropfen Morgentau im Strahl des Sonnenlichts. Ein Tag kann eine Perle sein und ein Jahrhundert nichts. Gottfried Keller, noch ein Schweizer, fällt mir auf. Liebe Gemeinde, nicht nur jedes Gedicht, auch jeder Gottesdienst hält die Zeit an, auch wenn ich jetzt schon lange rede. Schafft die Wirklichkeit neu. Jede Taufe, jede Trauung, jede Trauerfeier, jedes Gebet ragt heraus aus dem Fluss der Zeit. Jedes Osterlied ist ein Kampflied gegen den Tod. Darin, in diesem Kampf, so sind wir, meine ich, Verbündete mit vielen, vielen anderen, den Pflegenden, den Kulturschaffenden, den Friedensstifterinnen, Politikerinnen und Politikern, allen, die um die Würde des Lebens ringen. Wir stehen mit ihnen Hand in Hand gegen alle, die das Leben und seine Würde in Frage stellen, anzweifeln, lächerlich machen, relativieren. Die Zyniker sagen, die Liebe, die Freundschaft, die Achtung vor dem anderen, die Schönheit der Dinge, was soll das? Es sind Dinge, die vergehen. Es ist Müll. Oder um einen der schlimmsten Sätze der vergangenen Jahre zu zitieren, und er ist nicht in Moskau entstanden. Die Not, das Elend, das Unfassbare in der Shoah, das so vielen einzelnen Menschen und Familien zugefügt wurde, es war ein Fliegenschiss in der Geschichte. Das haben wir aus dem Mund eines Abgeordneten des höchsten politischen Hauses unseres Landes gehört. Dagegen müssen wir uns mit allen uns gebotenen Mitteln wehren. Dagegen empört sich gemeinsam mit allen ihrer Würde beraubten, mit allen Opfern von Gewalt und Hass, der Gekreuzigte und Auferstandene. Jeder Augenblick, den wir miteinander hier leben, an diesem Ort, in dieser Stadt gelebt haben, alle Zeiten in der Gemeinde, in den Schulen, in unseren wunderbaren Straßburg-Stuttgarter Begegnungen, im ökumenischen Miteinander, in den Kulturdialogen, in der Erwachsenenbildung, in der Gemeinwesenarbeit des Forums Hospitalviertel, in den Meditationen, in der Seelsorge, ganz besonders dort, egal ob schwierig oder nicht, jeder dieser Augenblicke ist ein Diamant und ragt heraus aus der Zeit. Jeder dieser Augenblicke stellt sich gegen die Gleichgültigkeit, gegen Zynismus und Nihilismus. Wir haben in diesen Jahren Bündnisse geschlossen. Lasst sie uns pflegen. Das schreibt uns Ostern ins Stammbuch. Bleibt Protestleute gegen den Tod. Das war jetzt Bad Boll. Das sagt uns die österliche Botschaft. Bleibt anfänglich, österlich, geburtlich, um Hannah Arendt zu zitieren. Verschlaft die Auferstehung von den Toten nicht. Bleibt wachsam. Traut den Mördern und Zynikern nicht über den Weg, geht keine Bündnisse mit ihnen ein, ihr verkauft eure Seele. Oder, um es mit Paulus zu sagen, darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Kyrios, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das wollte ich eigentlich der Gemeinde Ihnen uns mit auf den Weg zu sagen und noch ein paar auf den Weg geben und noch ein paar wenige eigene Worte anfügen. Alle Tage anfangen, uns von Fehlschlägen und Niederlagen nicht lähmen lassen. Darauf vertrauen, dass Gott uns Kraft schenkt, unser Leben zu ordnen, Kraft für neue Wege, dass er vergibt und heilt. Nicht mit dem Leben hadern. Wer weiß, was in den schweren Dingen Neues liegt. In allem das Mögliche suchen und das Unmögliche von Gott erbitten. Alle Morgen neu leben, mir mein neues, mein ureigenes Neues zeigen lassen, in den dunklen Momenten ihn suchen, den Wanderer aus Nazareth, und in ihm Gottes Weite und Größe erkennen, im Moment des Glücks Dankbarkeit üben und Vertrauen weitergeben. Dabei helfe uns Gott, und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Liebe Ostergemeinde und lieber Eberhard Schwarz, kommen und gehen bestimmen unser Leben und auch das Aufbrechen. Und wir als Christen wissen sowieso, dass wir hier keine bleibende Stadt haben und dass das Aufbrechen zu unserem Leben dazugehört. Soweit zu der banalen Wahrheit unserer Existenz. Schwierig wird's, wenn wir dann tatsächlich aufbrechen müssen, Abschied nehmen müssen. Das ist für die, die gehen, nicht leicht. Das ist für die, die bleiben, ebenfalls nicht. Insofern liegt Eberhard Schwarz über diesem Tag der Dankbarkeit auch ein Gefühl der Traurigkeit, weil wir uns eben verabschieden müssen. Ich habe, das ist irgendwie auch typisch, ich habe ihn vorhin in der Sakristei daran erinnert, dass er inzwischen seit gestern ein Ruheständler ist. Gut, sich das nochmals wahrzunehmen. Sie sind gestern aus dem Dienst ausgeschieden und damit endet nun wirklich eine lange und sehr, sehr reiche Tätigkeit in unserer Landeskirche. Sie haben viele verschiedene Stationen durchlaufen, Sie haben erzählt in einem Gespräch einige Zieren. Sie stammen aus Großaspach bei Backnang und haben sich damals entschieden, dass Sie nicht in die Fußstapfen Ihres Vaters treten, unternehmerisch unterwegs sein wollen, sondern die Theologie hat Sie interessiert. Sie haben das Sprachenkolleg besucht hier im Hospitalhof, haben studiert Tübingen, Marburg, Montpellier, Tübingen. In Montpellier lernen Sie einen jungen Dozenten kennen, der Sie fragt, ob Sie nach dem Studium zu ihm als Assistent für das Neue Testament kommen wollen. Sie lassen sich damals beurlauben von der Landeskirche und werden Pfarrer in den Cevennen. 2 Tage in Montpellier an der Hochschule, die anderen Tage versorgen Sie verschiedene Dorfgemeinden. Es ist für Sie, so haben Sie das gesagt, eine sehr prägende Zeit. Es ist eine sehr politische Zeit. Es ist noch nicht lange seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Auch für Frankreich eine Zeit der dortigen Nachkriegsbewältigung. Die Frage, wie gehen wir mit der Nachbarnation um, wie gehen wir mit den eigenen Kollaborateuren um. Sie nehmen damals teil an offiziellen Veranstaltungen als Gemeindevertreter und immer als Deutscher und entwickeln damals ein Gespür, was die deutsche Geschichte für uns bedeutet und unsere Nachbarn. Der Dozent geht nach Bethel, Sie folgen ihm, entscheiden sich, nachdem es die württembergische und die westfälische Kirche möglich machen, in Bielefeld ihr Vikariat zu machen. Und gleichzeitig haben Sie eine Assistentenstelle inne. Das ist diese interessante Verbindung von Bildung und Kirche, diese Doppelung, die Sie nicht mehr loswerden, die Sie tief geprägt hat. Und dann die väterliche oder mütterliche Anfrage des Oberkirchenrats, wollen Sie eigentlich gar nicht mehr zurückkommen nach Württemberg. So kommen Sie zurück, zunächst in Feuerbach, wechseln dann nach Fellbach als Pfarrvikar, werden dort auf die ständige Stelle gewählt. In Fellbach, eine wichtige Station, lernen Sie Ihre Frau, Frau Hack-Schwarz, kennen. Deswegen ist es auch ein Tag, dass wir von Ihnen, liebe Frau Hack-Schwarz und Ihrer Familie, Abschied nehmen. Die nächste Stelle dann schon, der Hospitalhof, November 1997. Sie haben gesagt, es war eine gute Pfarrstelle. Sie konnten hier gerne zweigleisig unterwegs sein, Gemeindearbeit und Bildungsarbeit. Und diese anfängliche Ambivalenz, diese Frage, die Sie wohl einige Jahre begleitet hat, ob der Pfarrer nun das ist, was Sie wollen, haben Sie spätestens dann beantwortet mit einer Klarheit, dass das Richtige ist für Sie. Ihr Portfolio der Erfahrungen der Ausbildung ist irgendwie nie geschlossen worden. Sie haben unter anderem eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht, weil das für Sie wichtig war, für Ihre Reflexion als Seelsorger, um noch besser verstehen zu können, was Menschen umtreibt, um dann auch vielleicht noch sensibler Antwort zu geben, wenn sie gefragt werden, haben mitgearbeitet in der psychologischen Beratungsstelle. Irgendwann kam dieses neue Thema der Citykirchenarbeit auf. Das gab ihnen die Möglichkeit, in dieser Arbeit unterwegs zu sein, rauszugehen aus den kirchlichen Bereichen hinein in den öffentlichen Raum. Sie haben die Kooperation mit anderen Bildungsanbietern gesucht. Sie haben nicht nur die Arbeit hier aufgebaut, sondern sie haben gleich die Koordination übernommen für diese neue Arbeit in unserer Landeskirche. Haben danach geschaut, dass diese Arbeit auch landeskirchlich angesiedelt wird. Visionär. Aber dieses Visionäre ist ihnen wohl immer zu eigen gewesen. Weitere Themen sind dazugekommen. Der Blick für die Quartiersarbeit, ein ganz neues Themenfeld, in das sie sich eingearbeitet haben. Sie haben das Forum Hospitalviertel erwähnt, vieles andere. Am meisten ist mir Erinnerung geblieben, Herr Schwarz, dass Sie zum Schluss sagten, Sie würden sofort wieder diesen Beruf wählen. Das finde ich so eine schöne Aussage von einem Menschen, der zurückschaut. Nachdem ich jetzt einiges gesagt habe, habe ich fast den Verdacht, dass Sie mir sagen würden, ja, es ist aber Ostern und es geht um die Osterbotschaft. Und ich verbinde damit diese Bescheidenheit, die zu Ihnen dazugehört hat, diese so herrliche Unaufgeregtheit, dieses Freisein von einer Selbstliebe, die uns auch gefangen nehmen kann bei unserer Arbeit. Es ist, vielleicht sage ich das so, für mich und ich glaube, ich kann das sagen, für viele, viele Menschen einfach ein Geschenk gewesen, mit Ihnen unterwegs zu sein und auch ein Privileg. Aber Sie haben in Ihrer Predigt angesprochen, was sagt man am Ende einer Dienstzeit, wenn ein Mensch seinen Talar, seinen Rock auszieht? Was wird man sagen über ihn? Doch vielleicht dieses, dass es ein Bruder im Glauben gewesen ist, der einfach das Seine versucht hat, mit seinen Worten von diesem Gott zu erzählen, der uns liebt und sich immer wieder neu auf den Weg macht. Das war Ihre Aufgabe. Dieser Aufgabe sind Sie nachgekommen und jetzt ziehen Sie weiter. Im Propheten Jesaja heißt es einmal, ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Dieses Wort erinnert uns daran, dass wir als Christen ein wanderndes Gottesvolk sind, dass wir uns nicht festhalten sollen an Orten, an Strukturen, an Menschen, weil wir Wanderer sind, Wanderer von der Wiege bis zur Bahre, aber, und das qualifiziert uns, Wanderer, die wissen, dass Gott mit ihnen geht. Deshalb danke ich Ihnen für Ihren Dienst im Namen der Landeskirche, für die Hingabe, mit der Sie diesen Dienst ausgeübt haben. Sie waren uns ein sehr lieber Kollege und für viele Menschen hier und außerhalb ein wichtiger Begleiter und Seelsorger. Danke dafür. Segen soll Sie begleiten. Gott soll Sie behüten. Amen. Und ich möchte Sie bitten, aufzustehen. Eberhard Schwarz, mit dem Eintritt in den Ruhestand beginnt für dich eine neue Lebensphase. Aufgrund deiner Ordination bleibst du berufen, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen, zu taufen und die Feier des Heiligen Abendmahls zu leiten. Du bist nun aber frei von deinen dienstlichen Pflichten in deinem bisherigen Amt. Lass dich segnen für deinen weiteren Weg. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich auf diesem Weg begleitet hat, der dir Gaben in die Hand gelegt hat. Er segne das, was du gewirkt hast. Den Samen, den du ausgestreut hast, lasse er wachsen und blühen. Er bringe zu einem guten Ende, was unfertig geblieben ist. Und er erhalte dir die Liebe für den Weg, den du jetzt antrittst. Und der Segen verheißen ist, komme reichlich über dich und über dein Haus. Amen.
Lasst uns beten. Wir singen zwischen den Bitten, wie abgedruckt, die Liedstrophe »Nichts soll dich ängsten«. Und wir beginnen damit.
Himmlischer Vater, schöpferischer Gott, aus dem Tod rufst du ins Leben. Gräber und Gruften öffnest du in deiner Kraft. Wir feiern Ostern in gewaltsamen, kriegerischen Zeiten. Aber wir lassen uns nicht von der Angst besiegen und klein machen. Zerstörerische Gedanken und Pläne sind in der Welt. Gewalttäter tragen Mord und Unterdrückung zu den Menschen. Wir aber folgen den Klängen und dem Wohlgeruch des neuen Lebens. Wir feiern die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. So loben wir dich und singen.
Wir danken dir für alle Augenblicke, in denen unser Leben von Ostern berührt und verwandelt wird. Vor dich legen wir die Begegnungen und Wege, die uns verbinden. Beides Forderndes. Danken für alle Ermutigungen, allen Trost, alle Freundschaft und Begleitung, die wir erfahren. Hilf uns nun, mutig zu sein auf unseren Wegen. Gib uns die Kraft, gegen die Todesmächte in dieser Welt zu kämpfen, gegen Zynismus und Herzenskälte allen voran. Hilf uns, Tag für Tag, die größte Gabe, die du uns gewährst, unsere Lebendigkeit zu würdigen. Zu dir beten wir für alle, die vom Tod bedroht sind, durch Krieg, durch Hunger und Armut, durch Krankheit und durch Einsamkeit. Wir beten für alle, die Wege des Friedens bahnen. Hilf uns, deiner Kirche, über nationale Grenzen, über alle Konfessionen hinweg, glaubwürdige Zeugen, Zeuginnen und Zeugen des Evangeliums zu sein. Wir singen. Ich soll
beten für ein schöpferisches Miteinander der Konfessionen und Religionen in unserer Stadt und in dieser Welt. Wir beten für unsere Kirche und für unsere Gemeinden, für die Menschen, die sich in ihr engagieren, für alle, die in ihr Verantwortung tragen. Wir danken dir für das, was Eberhard Schwarz in den zurückliegenden Jahren gewirkt hat, in seinem Amt an der Hospitalkirche. Bewahre, was er in Freiheit entlässt. Lass Gutes entstehen aus seiner Mühe. Segne seine Vorhaben und Pläne auch für die Zeit, die vor ihm liegt. Behüte und erhalte ihn und die ihm nahe sind, in diesen und in den kommenden Zeiten. Unter deinen Augen sind die Wege derer, die kommen und gehen. Begleite uns alle mit deinem Segen und bewahre uns in deiner Hoffnung. Wir singen. Alle und alles, was wir auf dem Herzen haben, in deine Hut und Acht, wenn wir gemeinsam im Namen Jesu bitten.
Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir auch hier vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Herzlichen Dank für die Kollekte von Ostersonntag. Sie betrug 275 Euro und wird für unsere eigene Gemeinde verwendet. Das heutige Gottesdienstopfer wird geteilt. Zum einen geht es der Diakonie in Württemberg zu. Dort wird unterstützt die Aktion Hoffnung für Osteuropa und kommt notleidenden Menschen in der Ostukraine zugute. Der andere Teil ist wieder für unsere eigene Kirchengemeinde hier in der Stadtmitte gedacht. Nur mit Ihrer ganz treuen Unterstützung können wir die Vielfalt unserer Angebote im Bereich Seelsorge, Bildung, Kultur, Kirchenmusik in dieser Weise fortsetzen. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre heutige Kollekte. Und dann dürfen wir Sie abschließend noch einladen zum kommenden Sonntagsgottesdienst hier um 11 Uhr mit Pfarrerin Monika Renninger.
Wir beschließen den Gottesdienst mit dem Osterruf, den wir miteinander singen, und mit der Bitte um den Segen und dem Nachspiel. Aber dann werden wir noch einige wenige Grußworte hier in der Kirche hören. Bitte, also eilen Sie nicht sofort nach draußen. Es gibt nachher noch eine ganze Menge an Möglichkeiten zum Gespräch und zum Austausch. Ich freue mich drauf. Geht in diesen Tag, geht in diese österliche Zeit mit großem Vertrauen und mit dem Zuspruch, den Gott uns durch seinen Segen schenkt. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen. Amen. Amen.
Christ ist erstanden.
Christ ist erstanden von der Mater des Sohnes.